Guten Morgen miteinander. Nochmal ein herzliches Willkommen. Das heisst, es ist bereits das dritte Mal. Ich hoffe, es tut euch gut. Ihr fühlt euch ja willkommen. Ja, wie lange noch? Das ist nicht eine Frage, die ich erfunden habe. Das war eine Frage, die die Jünger gestellt haben in Apostelgeschichte 1. Wir sehen dort die Jünger in einer ganz speziellen Zwischensituation, an die wir uns auch kirchengeschichtlich erinnern. Wir sind wenige Tage nach Ostern, du verstehst, und irgendwie ist nichts passiert nachher. Wir wissen, nachher ist die Himmelfahrt gekommen vom Herrn Jesus, die Ausgüssung vom Heiligen Geist zu Pfingsten, und zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt sind 40 Tage vergangen. Das war eine schwierige Zeit für die Jünger. Weil sie haben gewusst, jetzt ist Jesus auferstanden, er ist wieder da. Sie haben ihn sogar gesehen, sie sind ihm begegnet. Er hat sich ihnen in verschiedenen Situationen auch wieder gezeigt und hat sie eigentlich ermutigen wollen. Aber trotzdem haben die Jünger nicht gewusst, wie es weitergeht. Was würde kommen? Wir im Rückblick können natürlich sagen, ja, jetzt kommt dann die Himmelfahrt, dann kommt Pfingsten, dann kommt der Entstehung von der christlichen Gemeinde. Und ab Pfingsten wird der Petrus, der sich jetzt noch verschliesst und Angst hat, auf der Piazza, auf dem Tempelplatz stehen und das Evangelium verkündigen. Und 3000 Leute werden Christen. Also, das wird alles noch passieren, das haben sie aber nicht gewusst. Und wie oft wissen wir auch nicht, wie lange es noch geht in unserem Leben, bis wieder etwas passiert oder bis das Nächste passiert. Und obwohl wir schon so viel erlebt haben, obwohl wir schon so viele Verheißungen haben, sind wir wie ein bisschen im Nebel. Und es ist oft so, ob das jetzt im Persönlichen oder im Groben, im Grossen, so ist, dass Nöd und Elend dazu beitragen, dass wir so ein bisschen im Nebel sind. Krankheit, Ungewissheiten, wie lange noch? Wann geht es vorbei? Wann ist Schluss? Finanzielle Sorgen oder einfach auch Prüfungen, die kommen, verschiedenster Art, die uns sehr berühren. Wir werden älter, es gibt Verlust, es gibt Verlust von der Gesundheit. Man muss sich neu orientieren. Oder man hat sogar schon die Arbeit verloren, ungewollt und ohne, dass man irgendetwas dafür kann. Ja, und man hat vielleicht liebe Menschen schon verloren. Man muss das Leben neu strukturieren, neu organisieren. Und wir wissen nicht, wann es wieder besser geht, besser kommt. Und es gibt auch bei uns, in unserem eigenen Leben, da sind wir vielleicht nicht so ehrlich, dass wir dazu stehen, aber wir beobachten es im Leben von anderen, dass Menschen auf Abwägen gehen, auf Irrwägen gehen, und wir uns fragen, wie lange und was soll jetzt passieren und so weiter. Wenn wir die Zeitschrift schauen, von Israel Nachrichten, und ganz Israel wird errettet werden. Wann? Wer hätte gedacht, am 7. Oktober 2023, dass der Krieg jetzt dann schon mehr als ein halbes Jahr, schon 7 Monate geht? Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, im Februar 2022, dass der Krieg in der Ukraine so lange wird gehen? Wer hätte das gedacht? Wie lange noch? Wo sind Lösungen? Wo geht es weiter? Oder wenn wir an die Gesellschaft denken, ich erlaube mir ein paar Daten weiterzugeben. In Entwicklungen, die uns Sorgen machen. Ja. In der Schweiz ist die Ehe für alle seit dem 1. Juli 2022 eingeführt worden. Und das war auch so ein Moment, der uns besorgt hat, der uns hat fragen lassen, wie soll es weitergehen? Was wird mit uns? Was wird sie in kürzester Zeit? In Deutschland ist die Ehe für alle schon im Oktober 2017 eingeführt worden. Und Deutschland hat ein neues Gesetz jetzt verabschiedet, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das tritt am 1. November dieses Jahr in Kraft. Und das bedeutet, dass Menschen die Änderung vom eigenen Geschlecht beantragen können, indem sie aufs Amt gehen, eine Erklärung machen. Du gehst als Männli rein, kommst als Weibli raus. Ich lese gerade ein Buch von Zeugnis von Menschen, die mit dem ganzen Thema stark kämpfen. Ich sage das nicht auf eine nicht wertschätzende Art und Weise. Das sind Menschen mit ganz viel Nöten und Leiden, die zum Teil nicht nur mit ihnen zu tun haben, sondern auch mit dem Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, geprägt worden sind und mit Sachen, die sie einfach nicht fertig haben. Aber nur daran zu erinnern, in Deutschland leben etwa 80 Millionen Menschen. Und das Selbstbestimmungsgesetz sieht vor, dass die grösste Anzahl von Leuten, die von diesem Gesetz werden Gebrauch machen, sind etwa 400'000 Menschen. Das ist 0,5% der Gesamtbevölkerung. Einfach damit wir es auch in eine Relation hineinbringen. Aber verstehen wir, das sind auch Fragen, die uns lassen, die uns Sorgen machen, die uns lassen, ohne Antworten sein, wie lange noch, wo gehen wir hin? Und manchmal sind wir verzagt. Ja, sind wir wie blockiert, gelähmt. Auch junge Menschen leben immer mehr mit psychischen Belastungen. Die Jugendpsychiatrien sind voll. Die Jugendpsychiatrien haben keinen Termin frei. Man muss monatelang warten. Es geht quer durch die Gesellschaft durch. Ich freue mich als erstes, können den Vers zitieren, Lukas 21, Vers 28, wo der Herr Jesus gesagt hat, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Also, das zeigt schon, wir leben in einer Spannung. Es ist vieles nicht gut um uns herum, es ist vieles belastend in unserem eigenen Leben, aber wir sollen nicht verzagen. Wir sollen nicht mit niedergeschlagener Haltung, mit einer mutlosen Haltung durchs Leben gehen und denken, es gibt keine Zukunft. Das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Wir werden das noch ein bisschen auf der persönlichen Ebene probieren anzuschauen. Aber es ist manchmal richtig, legitim, die Frage zu stellen, wie soll es weitergehen. Wir müssen uns die Frage stellen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie lange geht das noch? Und uns dann fragen, wo können wir lernen, mit diesen Umständen richtiger umzugehen? Es gibt kein Schwarz-Weiß, aber richtiger umzugehen. Mit mehr Vertrauen. Mit dem Blick ins Reich Gottes. Wir müssen, dass die Gesellschaft und die Welt um uns herum eben nicht zum Reich Gottes gehört und mit dieser Spannung können zu leben. Und es gibt ganz sicher einzelne Bereiche in unserem Leben, wo wir Einfluss nehmen können. Auf die Umstände, auf die Gesellschaft und auf den Kontext, in dem wir sind. Und gleichzeitig müssen wir sagen, es ist uns Christen nicht verheißen, dass Gott alle unsere Probleme löst. Und es ist uns nicht verheißen, dass er schnell und immer die Lösung gibt. Das ist uns nicht verheißen. Aber was wir sehen, in Zeiten von Ungewissheiten können wir Jesus speziell erleben. Wenn alles gut geht, wenn ich nicht abhängig bin, wenn ich es ja im Griff habe, wenn ich in der Kontrolle bin, ich sage es jetzt mal so, dann brauche ich Jesus viel weniger. Ist das nicht so? Das ist falsch, ja, wenn ich das so sage. Aber wir erleben das so. Und manchmal führt der Druck in unserem Leben, führt die Nöte in unserem Leben, führt die offenen Fragen uns tiefer in das Sehnen hinein, Herr Jesus, komm bald. Ein Schwiegersohn von uns ist zwar nicht ein Italiener, Aber wenn wir zusammen sind und irgendein Thema kommt in diese Richtung, dann schaut er auf und sagt, Signore, torna presto. Das ist eigentlich Maranata auf Italienisch. Also Herr, komm bald. Ja. Wir spüren etwas von dieser Spannung, wo wir drin sind. Ein paar Hinweise, wie wir sollen umgehen in diesen Situationen. Ich möchte jetzt Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8 lesen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Wann? Wie lange noch? Er ist noch nicht aufgefahren. Sie hat noch nicht gewusst, was jetzt passiert in dem Moment. Sie sind im Gespräch mit dem Herrn Jesus. Ein Augenblick später wird er aufgenommen. Noch haben sie keine Ahnung, was wird passieren. Wie lange noch? Was wird passieren? Wann? In dieser Zeit? Bald? Jetzt? Sofort? Herr, wie lange? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus gibt ihnen eine Perspektive. Oder er gibt ihnen Verheißungen. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet das Evangelium verkünden, ausgehend von Jerusalem, Judäa, Samaria, also regional wird sich das ausbreiten, bis an das Ende der Erde. Also in der Ungewissheit, was macht Jesus? Er macht eigentlich nichts anderes, als ihre Perspektive verändern, indem er sie erinnert, es gibt einen Plan Gottes. Und er verheißt ihnen und ihr habt einen Platz da drin. Verheißungen Gottes als Ressourcen in unseren Fragen. Nicht unsere eigenen Ressourcen, nicht unsere eigenen Strategien. Und indem Jesus sagt, der Vater weiss es, ich beantworte euch die Frage nicht, sagt er nicht, ich will nicht, dass ihr das wisst, sondern sagt er, der Vater ist in der Kontrolle. Es ist okay. Es ist kein Problem, wenn ihr es nicht wisst. Jemand weiß es. Und die Zeit, die Gott bestimmt hat, die weiß er. Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Jetzt passiert das Nächste. Jetzt Himmelfahrt. Jetzt geht es weiter. Und sie sehen, wie Jesus zum Himmel fährt. Und da kommen zwei Männer in weißen Kleidern, zwei Engel, und geben ihnen eine neue Verheißung, Vers 11. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Signore torna presto. Also Herr, komm bald. Noch sind wir wieder in einer Zwischenzeit, auch wir. Aber noch gilt das Gleiche für uns. So wie er damals den Jüngern Verheißungen gegeben hat, so gibt er uns heute Verheißungen. Und so sind wir aufgefordert, heute Verheißungen zum Zentrum in unserem Leben zu machen. Sie haben einen Auftrag gehabt. Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl. Dort hat der Herr Jesus sie in Galiläa getroffen. Das war nicht der Zusammenhang von der Himmelfahrt. Und da sagt er ihnen, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Auch das wieder eine Verheißung und der Fokus soll auf den Allmächtigen gerichtet sein. Und das nimmt Jesus nochmal auf in Apostelgeschichte 1 im Moment von der Himmelfahrt. Und er sagt den Jüngern eigentlich, vertraut. Die Verheißungen werden sich erfüllen. Verheißungen Gottes sind keine Fake News, die sind wahr. Und Gott meint genau das, was er sagt. Und genauso so, wie er es gesagt hat, wird es sich erfüllen. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg noch geht in Israel. Und manchmal wissen wir nicht einmal, wie wir beten sollen. Für wer wir beten sollen, wie beten. Wir beten ganz sicher, dass das Volk näher zu Gott kommt in dieser Zeit. Wir beten ganz sicher dafür, dass unsere Geschwister in Israel ein Licht können sein, ein Salz können sein, Hoffnungsträger können sein. Wir beten auch für die Palästinenser. Es gibt ganz viele arabische Christen, die den Mut haben, vielleicht im Westjordanland sogar sich treffen können, aber überhaupt in den arabischen Ländern gar nicht können, Gemeinde leben. Beten wir auch für unsere Geschwister die dort. Und trotzdem ist manchmal so schwierig. Nicht wahr? Manchmal, ich weiss nicht, wir beten für Israel. Wir beten trotzdem. Ja, was Gott uns aufs Herz legt. Aber ich bin so froh, dass das stimmt, Römer 11. Ganz Israel wird gerettet werden. Das ist eine Verheißung. An dem halten wir fest. Ja. Wir können auch anders reagieren. Gehen wir ins Alte Testament, 2. Mose 18. Dort, Israel ist gerade auf wunderbare Art und Weise aus Ägypten befreit worden, durch das Rote Meer, durch einen Manna in der Wüste. Gott hat für sie gesorgt. Und jetzt kommt die Stelle, wo Gott an Mose sagt, er soll zu sich kommen. Auf den Berg, Horeb, im Sinai, 2. Mose 18. Und dann 2. Mose 32, Vers 1. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Sie sammelten goldene Ohrringe ein, schmolzen daraus ein Götzenbild in Form eines Kalbes. Vers 4. Die Leute riefen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Was haben sie da gemacht in dieser Wartezeit? Sie haben ihr Schicksal selber in die Hand genommen, haben sich eigene Götze kreiert, haben sichtbar und berührbar, materiell spüren, ja, da ist jemand, der uns führt. Und das ist eine Versuchung, die genauso bei uns aktuell ist. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, entwickeln wir oft eigene Strategien, treffen Entscheidungen, die nicht aus dem Hören auf Gott und seine Weisungen gegründet sind. Die müssen nicht einmal schlecht aussehen. Die müssen nicht einmal den Geruch von Sünde haben. Aber es ist unsere eigene Strategie. Und es ist leider verbreitet, die Art und Weise zu reagieren in der Ungewissheit. Ich bin auch eher der Macher. Ich bin auch eher der gerne weiss, wo es hingeht. Ich bin auch eher der, wenn er am Morgen aufsteht, genau weiss, was der Tag bringt. Und wenn ich es mal nicht weiss oder nicht wüsste, ist es dann okay, dass ich mich selber organisiere? Wenn man das ins Extreme bringt, dass man sich eigene Götze kreiert, dann werden alle Entscheidungen letztlich durch uns getroffen und wir nehmen letztlich den Platz von Gott selber ein. Wir bestimmen, wir entscheiden, wir definieren. Und in der Ungewissheit ist das auch eine Gefahr. Eben das eine, positiv, wir sollen Verheißungen festhalten. Negativ, wir sollen uns keine eigene Götze kreieren. Und manchmal, indem wir unsere Ressourcen aktivieren, unsere Ressourcen, die auch von Gott kommen, tun wir Schritt und treffen Entscheidungen, die falsch sind. Aber versteht ihr, das ist das die Spannung wieder, die wir haben. Wir leben in dieser Welt. 40 Tage war der Mose auf dem Sinai. 40 Jahre war das Volk Israel nachher in der Wüste. Und die Zeit hat viel kürzer ausfallen. Die haben einen riesen Umweg gemacht, und zwar selbst verschuldet. Das Resultat von einer falschen Entscheidung auch. Wenn das Volk auf zwei Männer gehört hätte, wer weiß, wie die heissen? Josua und Kaleb, genau. Wenn die auf die zwei Männer gehört hätten, wären sie auf dem direkten Weg ins verheißene Land gekommen. Aber dazu hätten sie Gottes Führung und Güte ganz müssen vertrauen. Nicht nur ein bisschen, nicht nur halb. 40 Jahre Zwischenzeit. Da haben sie Jünger noch gut gehabt. 40 Tage haben sie warten zwischen Ostern und der Himmelfahrt. Oder? Nachher haben sie die neue Instruktion bekommen. 40 Jahre, das ist eine irrsinnig lange Zeit. Wäre nicht nötig gewesen. Und darum ist auch kein Wunder, wenn wir lesen, wären wir doch zu Ägypten geblieben. Dann wäre es besser. Und sie haben vergessen, was sie für Not gelitten haben. Sie haben vergessen, dass sie zu Gott geschrien haben. Und sie haben vergessen und verdrängt, wie sie ungerecht behandelt worden sind, als in der Sklaverei gewesen sind. 40 Jahre. Wie soll es weitergehen? Das haben die Josua und Kaleb ihnen gesagt, 4. Mose 13, Vers 10 und 14. Das uns verheißene Land, das uns verheißene Land, und das wir durchwandert und ausgekundschaft haben, ist sehr gut. Der Herr ist uns gut gesinnt. Er wird uns in dieses Land bringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Die Botschaft von Josua und von Kaleb hat gelautet: Habt Vertrauen in Gott. Verheißen, keine eigenen Götter haben, Vertrauen haben. Haben Vertrauen in Gott. Gemäß seinen Anweisungen kommt es gut. Und das ist wirklich dann eben der Schritt weiter. Das geht vom Wissen ins Umsetzen. Ich vertraue Gott. Er weiß und er hat verheißen. Und darum warte ich, bis das eintritt. Ein weiterer Aspekt, wieder 40 Tage, Jesus ist vom Heiligen Geist 40 Tage in die Wüste geführt worden, Matthäus 4, um geprüft zu werden. Das Wort geprüft zu werden, versucht zu werden vom Teufel, Matthäus 4,1, in Griechisch ist das gleiche Wort. Gott prüft, der Teufel benutzt Prüfungen, um uns zum Versagen zu bringen, dass man die Prüfung nicht besteht. Jesus ist 40 Tage in der Wüste, Matthäus 4,1, hat gebetet, hat erlebt, dass Gott für ihn sorgt. Er hat gewusst, dass Engel da sind. Wir lesen, dass Engel ihn gestärkt haben. Also er hat das erlebt, 40 Tage lang. Und dann kommt der Teufel und sagt: Bist du Gottes Sohn? Dann beweise es. Mach, dass das passiert, das ab und so weiter und. Er hat wieder einmal Zweifel gesagt, wie das bei Adam und Eva war. Sollte Gott gesagt haben, ist es wahr und so weiter. Ich denke, dass Jesus in diesen 40 Tagen einfach sich konzentriert hat darauf, ich bin da, das gehört zu dieser Zeit, da muss ich durch, es ist eine Prüfungszeit, wo ich erleben kann, dass Gott mich auch durch schwierige Zeiten durchführt. Und das war Matthäus 3, vielleicht lesen wir das schnell, wirklich vorher. Da lesen wir, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen, und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Vers 3, das ist der letzte Vers, Kapitel 3. Der Vers 3 in Kapitel 4. Der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so. Versteht ihr? Dieser ist mein geliebter Sohn. Wenn du Gottes Sohn bist, beweise es. Das war in so einer ganz schwierigen Situation, wo Jesus auch durchhaben musste. Und ich möchte einfach daraus das nehmen. In der Ungewissheit, in schwierigen Situationen, auch wir bleiben Gottes Kinder. Gottes geliebte Kind. Es muss niemand zweifeln, wenn wir in Versuchungen oder Prüfungen drin sind, die scheinbar nicht vorbeigehen. Im Gegenteil, Jesus ist versucht worden, gleich wie wir, sagt der Hebräerbrief, aber ohne zu fallen. Er hat die Prüfung bestanden. Und darum kann er uns verstehen. Können wir zu ihm rennen, im Bild gesprochen. Und uns an ihn wenden in unserer Not und ihn erleben und wieder den Zuspruch bekommen: Du bist mein Kind. Du gehörst zu mir. Es hat nichts geändert. Genauso wie das nicht ändert, wenn ein Kind von uns ungehorsam wird. Das bleibt unser Kind. Und wir tun alles, wir setzen alles dran, damit wir unsere Kinder können so führen, dass das nicht passiert. Oder wenn es passiert, ihnen den Weg zeigen, wo wir von Gott her glauben, das ist der Richtige. Und trotzdem geht es uns doch manchmal so, dass wir wie vor unserem Lebenspuzzle stehen und irgendwo fehlt einfach ein Teil. Wir finden das Teil nicht, wo das, damit das Puzzleteil jetzt da reinpasst und jetzt ist alles klar. Jetzt ist das Bild ganz. Manchmal geht es doch so. Wir wissen nicht, wenn wir das Puzzleteil, das passende Teil finden. Und wir scheinbar machen wir alles Richtige, gehen in die Gemeinde, lesen die Bibel, beten, machen das, was uns gut tut. Und trotzdem kommen wir vielleicht wie nicht vom Fleck. Und es gibt so Zeiten von der Ungewissheit, wo wir spüren, wir haben Grenzen, wir fühlen uns irgendwie ohnmächtig, wir sind so endlich, so eingeschränkt. Und trotzdem ringen im Gebet tut sich nichts. Es gibt Menschen, die für die Derek und ich, die wir schon seit Jahren vielleicht Jahrzehnte, nein, sicher Jahrzehnte. Aber einfach, und wir beten immer noch, weil die Erhörung ist noch nicht eingetroffen. Es gibt Situationen, wo man so bedauert, wenn man merkt, die Leute haben sich verrannt und sehen das nicht. Und Menschen, die falsche Entscheidungen getroffen haben, schieben die richtige Entscheidung immer noch weiter vor sich her. Oder es wird einfach ungerecht auch mit uns umgegangen. Ja. Wir sind verletzt. Wir haben Probleme, die aus den Beziehungsschwierigkeiten rauskommen. Und wir beten. Wie lange? 40 Tage? 40 Monate? 40 Jahre? Wie lange noch? Johannes hat den Psalm gelesen, wie lange noch, und dort geht es darum, dass, wenn wir auf die Bösen schauen, wie lange kommen die noch ungestraft davon, hat der David gebetet: Herr, du bist ein Gott der Rache. Das bedeutet eigentlich, du bist ein Gott, der es richtig macht. Am Schluss zählt dein Wort. Ich möchte aus dem Psalm 13, Verse 2 und 3 lesen. Wieder im Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du mich vergessen, immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen? Bei Tage? Interessant, bei Tage, manchmal ist es in der Nacht noch schlimmer. Wie lange? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Die Spannung, wo blieb und Herr, wie lang bin ich gefühlt nicht mehr dein geliebte Kind, sondern vielleicht fühle ich mich mehr wie ein Kind unter Strafe. Wie lange? Es ist interessant, wie der Psalm 13 aufhört. Der letzte Vers sagt: Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut und mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Ihr Lieben, wir sind geliebte Gotteskinder, wenn Jesus Christus unser persönlicher Herr und Heiland ist. Und daran können keine Umstände ändern. Etwas ändern. Da kann kein Zweifel daran etwas ändern. Ich kann nicht heute den Schweizer Pass und morgen habe ich keinen und übermorgen kommen wieder rüber. Verstehen wir? Gott ist treu. Er ändert nicht. Und auch in Zeiten von der Ungewissheit, wo wir uns fragen, wie soll es weitergehen? Gott hat nicht einen Tag, wo er launisch ist und einen Tag, wo es ihm gut geht und dann geht es uns gut. Gott ist Gott. In ihm gibt es keine Veränderung. Und er ist immer der gleiche. Und das hat sich da der David gehalten im Psalm 13, so wie wir es auch machen. Also wir halten uns an die Verheißungen. Wir tun uns nicht eigene Götze kreieren, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wir vertrauen Gott. Wir bleiben seine geliebten Kinder. Kommen wir zurück zu den Jüngern in der Apostelgeschichte. Wie soll es bloß weitergehen? Die Frage haben sie nicht nur gestellt dann, sondern wir wollen kurz noch ins Leben von Petrus hineinschauen. In dieser Zeit von der Ungewissheit, also zwischen Jesus stirbt, steht wieder auf, 40 Tage Himmelfahrt. In dieser Zeit von der Ungewissheit hat der Petrus noch persönliche Krise gehabt. Und wir lesen, wenn er irgendwann sagt, hey, ich bin doch ein Fischer. Und das mit dem Menschenfischen, das ist, funktioniert nicht. Ich gehe wieder zurück in See Genezareth, das sind etwa 150 Kilometer im Norden, hole meine Netz, schaue, ob meine Boote noch dicht sind und gehe wieder fischen. Und das macht er. Der Petrus hat zwei Probleme gehabt. Er hat nicht gewusst, wie es weitergeht und er hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Ein schlechtes Gewissen, weil er hat ja Jesus verleugnet. Er hat versagt. Er hat gesagt, nein, das kann ich nicht, da gehöre ich nicht dazu und so weiter. Er hat sein Maul ein bisschen voll genommen. Und in seinen Augen hat er seine Zukunft verspielt. Hat er nicht geglaubt, dass da noch eine Zukunft ist. Und Ungewissheit und ein schlechtes Gewissen, das ist ganz ein gefährlicher Mix. Also, das ist gar nicht gut. Aber Jesus hat die Zeit auch wieder ins Gute gewendet. Die Zeit von der Ungewissheit. Wir lesen in Johannes 20, wie Jesus in dieser Zwischenzeit, zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt, ganz persönlich mit dem Petrus reden. Und er geht ihm nach. Und dort, wo er am Fischen ist, und sind noch ein paar mit ihm gegangen, sind sieben Jünger sind mit ihm gegangen. Er war also auch einer, der die begeistert hat, oder motiviert hat, oder mitgenommen hat. Und Petrus nachher fruchtlose, resultatlose Nacht, eigene Strategie, die zu nichts geführt hat, kommen sie ans Ufer und Jesus sagt, rühren das Netz auf der anderen Seite raus. Das Netz wird so voll, dass sie Angst haben, es geht kaputt. Und der Johannes sagt dann Petrus, du, ich glaube, das ist Jesus, ist der. Und der Petrus kumpelt ins Wasser, geht ans Ufer. Und dann nimmt Jesus den Petrus auf die Seite. Und er stellt ihm eine Frage, Petrus, hast du mich gern? Ich habe dich ja gern. Das ist so Prämisse. Oder? Und dann fragt Jesus, fragt Petrus, hast du mich gern? Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Der Petrus hat ja gewusst, dass er ihn gern hat. Aber er hat versagt. Und Jesus kommt und sagt, du, an dir in Zukunft hat nichts geändert. Mein Plan für dich, der gilt, der steht fest. Du hast eine Zukunft. Ich will, dass du wieder ein Menschenfischer wirst. Es ist auch interessant, wir lesen, dass in dieser Nacht, wo der Petrus Jesus verraten hat, dass noch ein Blickkontakt war zwischen Jesus und Petrus, wo der Hahn das dritte Mal gekräht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass dann der Petrus verstanden hat, wow, ich habe jetzt so versagt, jetzt gibt es keine Zukunft mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass in den Augen von Herr Jesus Trauer war, und, aber nicht Verurteilung. Trauer, aber nicht Ablehnung. Und wir lesen, dass der Petrus rausgegangen ist, es war Nacht und er weinte bitterlich. Und Jesus kommt zu Petrus und Jesus hat die Tränen gewusst von Petrus. Er hat noch ein schlechtes Gewissen. Innerlich hat er verstanden, es war falsch gewesen. Er übernimmt Verantwortung. Er sagt, ja, du weißt ja, dass Jesus fragt ihn, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und der Petrus sagt, braucht das Wort Phileo, Philein. Und Gott hat ihn gefragt, Jesus fragt, tust du mich mit dieser Liebe, Agape lieben? Und der Petrus sagt, demütig, du weißt, dass ich dich gern habe. Und Jesus fragt dreimal. Und das dritte Mal ist die Antwort auf der gleichen Ebene. Und das zeigt für mich einfach, wie auch in Nöte, auch in Schwierigkeiten, auch in Versagen, wir nie dürfen an der Liebe Gottes zweifeln. Nie. Wie lange noch? Wann geht es vorbei? Wann ändert die Umstände? Gottes Liebe gilt. Auch wenn wir ihm temporär den Rücken zuwenden und von ihm weggehen scheinbar. Und es ist ja interessant, dass dort in Johannes 20 der Petrus nicht nur Vergebung erlebt, Heilung erlebt, sondern auch rehabilitiert wird. Jesus sagt dem Petrus, Petrus, du hast einen Platz in meinem Plan. Du wirst jetzt zum Hirte werden. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Du hast einen Auftrag. Wie das wird sein, das weiss der Petrus nicht. Er fragt nachher ganz, das ist interessant, typisch Petrus, er fragt nachher, hey, ist gut, jetzt weiss ich, wie es mit mir weitergeht. Und das ist mit dem da, und er zeigt auf Johannes. Und dann sagt ihm der Jesus, hey, denk nur an dich. Und das ist schon gut, das kommt gut. Wir sind Menschen. Aber ich möchte uns ermutigen, als Christen und Menschen, dort, wo wir vielleicht mit einem schlechten Gewissen unterwegs sind, zu Jesus zu kommen. Zu bekennen. Sagen, ja, ich habe missgebaut. Tut mir leid. Meine Strategie war falsch. Da bin ich wieder. Danke für einen Neuanfang. Und indem Jesus so an Petrus nachgeht, zeigt Jesus an Petrus, was es heisst, Hirte zu sein. Er geht dem verlorenen Schaf nach. Und er gibt an Petrus die Lektion, die ihm dazu dient, existenziell dazu dient. Weide meine Lämmer. Weide meine Schafe, bis ein Hirt. Du bist jetzt ein Hirt. Ich habe dich als Menschenfischer berufen, aber du sollst auch Hirt werden. Und so hat Jesus ihn befreit von seinem schlechten Gewissen. Das hat er dringend gebraucht. Und manchmal werden unsere Zweifel, unsere Ängste und auch das Gefühl von der Unsicherheit verstärkt durch schlechte Gewissen. Auch da bietet uns Gott an. Später schreibt der Petrus in der Einleitung von seinem Brief, 1. Petrus 1, in den Versen 3 bis 9, ich nehme nur auszugmässig das daraus, Gott sei gelobt, denn er hat uns in seiner grossen Barmherzigkeit. Und das ist nicht Theologie, das ist erfahren, das ist erlebt, ist in einer grossen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Eine reale Hoffnung. Eine Hoffnung, die etwas bewirkt. Die Ausharren bewirkt. Die Dranbleiben bewirkt. Die Weitermachen bewirkt. Die bewirkt, dass wir uns nicht lassen, beirren oder vom Kurs abbringen. Johannes, viel, viel später, in seinem ersten Brief schreibt, die Spannung fasst er so zusammen. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Wir leben in dieser Welt. Wir leben in einem Umfeld, das nicht zum Reich Gottes gehört. Und es ist noch nicht klar, was wir mal werden sein. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Aber wir sind jetzt geliebte Gottes Kinder. Und die Zusammenfassung in 3 Wörter oder 5 Wörter ist eigentlich schon und doch noch nicht. Wir sind schon und noch nicht. Und in dieser Spannung leben wir jeden Tag. Ein Freund von mir hat kürzlich gesagt, was heilig ist, muss heilig bleiben. Und deshalb leben wir Barmherzigkeit. Reich Gottes. Wir sind Heilige, Geheiligte. Und manchmal werden wir angesprochen in der Einleitung, zum Beispiel zum Korintherbrief, zum Römerbrief, an die Heiligen. Also das Heilige soll heilig bleiben. Aber wir sind in einer unvollkommenen Welt. In einer Welt, wo Not, Elend, Sünde, Verirrungen noch präsent sind. Wir als Christen werden nicht mehr dominiert, werden nicht mehr wie Sklaven hilflos diesen Einfluss ausgesetzt. Christus lebt in mir. Er befiehlt, er ist Herr, er ist auf dem Thron. Wir leben für ihn. Und so Heiligkeit. Also geistliche Wahrheit, die sich auch bis ins praktische Leben raus ausformt. Über die Frucht, die der Heilige Geist in uns wirkt. In einem Umfeld, das so unvollkommen ist. Und wo uns immer wieder möchte, auch mit hineinziehen. Und dann sagt ja interessant, wie es Johannes dort in 1. Johannes 3. Und wer jetzt die Hoffnung hat, der reinigt sich. Das heisst, er bleibt in einem Prozess, wo er einfach die Schritte tut, wo Gott ihm zeigt, einen nach dem anderen. Petrus, dort am See Genezareth, ich vergebe dir, es ist wieder gut, aber jetzt musst du einen Schritt machen. Der reinigt sich selbst, jeder, der die Hoffnung hat. Und bis wann? Das geht so lange, bis Christus wiederkommt. Das geht uns das ganze Leben lang. Ob wir aus Altersgründen oder aus Krankheitsgründen sterben oder ob Jesus vorher wiederkommt. Und ich möchte das nochmal sagen, Signore torna presto, komm doch bald, ja. So lange werden wir in diesem Prozess drin sein. Wir sind Gottes Kinder, aber es ist noch nicht sichtbar, was wir sein werden. Aber es wird eintreffen. Es wird der Tag kommen, darauf freue ich mich sehr. Und so freue ich mich sehr darauf, nicht weil es mir schlecht geht. Nicht weil ich krank bin. Oder irgendwelche Nöte mein Leben dominieren. Gibt schon nicht, aber. Gibt schon Anliegen, aber ich freue mich darauf, weil das Vergängliche wird durch das Unvergängliche überkleidet werden, wenn das passiert. Darum, wie lange noch? Bis dann. Und bis dann sind wir aufgefordert, an den Verheißungen festzuhalten. Sind wir aufgefordert, nicht eigene Götze, eigene Strategien zu entwickeln. Sind wir aufgefordert, Jesus zu vertrauen. Und bleiben wir geliebte Kinder und haben noch Platz im Reich Gottes. Das verändert unsere Perspektive. In dem Sinne, ich möchte einfach jetzt noch für uns alle beten. Herr Jesus Christus, danke vielmals für dein Wort. Und wir wollen uns immer wieder neu ziehen, auf deine Worte zu hören, damit wir deine Zusagen, deine Verheißungen kennen. Und wir wollen lernen, uns an deine Verheißungen klammern und dir zu vertrauen, auch in schwierigen Zeiten. Was du sagst, Herr, das gilt. Dein Wort lösest du gerne. Und Herr Jesus, wir wollen lernen, unsere Liebesbeziehung zu dir zu vertiefen und die auch prioritär zu pflegen in einem Umfeld, das uns nicht dazu ermutigt oder das uns eigentlich gern ablenkt. Bist du gnädig? Danke, dass du das gern machst. Und dort, Herr, wo wir ein schlechtes Gewissen haben, wo Sachen da sind zwischen dir und uns, bitte reinige uns, zeig uns, wo wir müssen irgendwie irgendetwas in die Ordnung bringen. Uns befreien von Ängsten oder von einer Verunsicherung, die ausgelöst ist durch Sünde. Durch ungeklärte Sachen, Herr, reinige du uns. Gib uns den Mut, gib uns Gnade dazu. Und Herr, präg du den wunderbaren Plan, den du hast mit uns, einfach ganz fest ins Herz. Wir werden dir begegnen, wir werden dich sehen. Und wir werden dort als deine geliebten Kinder, als dein geliebter Sohn, als deine geliebte Tochter von dir empfangen. Und dann werden wir nicht mehr sagen, wie lange noch, wie soll es weitergehen, sondern werden wir uns einfach freuen und staunen. Und wir danken dir dafür. Möchtest du einfach jetzt mit jedem von uns, wie du das mit dem Petrus gemacht hast, reden? Und möge unsere Antwort sein, ja Herr, ich liebe dich über allem. Danke Herr. Amen.